Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Ich bin Yusuf und ja, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, Christian ist diese Woche nicht dabei. Der hat sich tatsächlich mal eine Auszeit gegönnt, mal wieder, wie letzte Woche auch schon. Oder wie er es nennt, strategische Regeneration. Also gut, dann mache ich das heute mal alleine. Und ich muss sagen, es gibt diese Woche so viel zu besprechen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Das ist quasi der perfekte Sturm. Also Trump unterschreibt eine Executive Order, die den kompletten KI-Regierungsansatz der USA auf den Kopf stellt. Dann haben wir Flugzeugtriebwerke, die jetzt Rechenzentren mit Strom versorgen. Und auch wenn wir das schon angesprochen haben, jetzt gibt es auch schon Projekte zu Rechenzentren im All. Dazu gibt es noch einen Browser, der quasi Apps für euch baut, und Meta überlegt, ob das mit der Open Source wirklich eine gute Idee war. Und finally, das Time Magazine kürt die KI-Architekten zur Person des Jahres. Also lasst uns mal loslegen. Fangen wir an mit dem, was ich ehrlich gesagt als das wichtigste Thema der Woche betrachte, auch wenn es vielleicht etwas unsexy klingt. Trumps Executive Order zur KI-Regulierung, und ich denke, die meisten Leute unterschätzen das Thema komplett. Am 11. Dezember hat Trump die Executive Order unterschrieben, die heißt Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence. Klingt erstmal total bürokratisch und langweilig, aber das ist, was drinnen steht, ist quasi eine Kriegserklärung. Und zwar nicht an China oder irgendwen von außen, sondern an die eigenen Bundesstaaten. Und was macht die Order? Im Kern sagt sie, kein Bundesstaat darf mehr Gesetze machen, die KI-Entwicklung irgendwie behindern könnten. Und jetzt fragt euch vielleicht, okay, aber wie setzt man das durch gegen die Bundesstaaten? Es ist ja Federal Law sozusagen. Da kommen wir zu den zwei Mechanismen, die Spielregeln sozusagen fundamental verändern werden. Und zwar erstens, es wird innerhalb von 30 Tagen eine AI Litigation Task Force eingerichtet. Das ist eine Spezialeinheit im Justizministerium, deren einziger Job es ist, staatliche KI-Gesetze von Gerichten zu zertrümmern, sozusagen. Stell dir mal vor, die Bundesregierung nutzt ihre juristischen Ressourcen nicht, um die Tech-Industrie zu regulieren, sondern um andere Regulierungsversuche zu bekämpfen. Ja, das ist ziemlich crazy. Die Argumentation dabei ist mit dem Interstate Commerce Clause, also dem Verfassungsartikel über zwischenstaatlichen Handel. Die Logik ist, KI-Modelle sind ja digital, die kennen keine Staatsgrenzen, also ist jeder lokale Eingriff, sagen wir zum Beispiel Sicherheitstests in Kalifornien, eine verfassungswidrige Behinderung des Handels. Ja, ob das dann im Supreme Court hält, ist eine andere Frage. Aber ich denke, allein die Drohung mit Klagen hält schon viele Staaten ab. Und dann kommt das zweite Werkzeug, und das zweite ist noch ein bisschen härter, und zwar geht es da um Geld. Die sogenannte Spending Power. Die Executive Order weist das Handelsministerium an, 20 Milliarden aus dem BREED-Programm, also das ist dieses Breitbandförderprogramm, an Bedingungen zu knüpfen. Also Staaten, die belastende KI-Gesetze haben, bekommen einfach kein Geld. Und jetzt, was bedeutet das jetzt für einen Gouverneur? Du kannst entweder deine Bürger vor potenziell problematischen KI schützen und verlierst Milliarden für den Breitbandausbau, oder du deregulierst und kriegst das Geld. Ja, ist schon ziemlich, ja, könnte mal als Druckmittel sehen. Aber interessant ist, und hier müssen wir ein bisschen genauer hinschauen, was genau gilt denn als belastendes Gesetz? Die Executive Order zielt explizit auf Vorschriften ab, die KI-Modelle dazu zwingen könnten, ihre wahrheitsgemäßen Aussagen zu ändern. True Full Outputs steht da. Und das ist, okay, muss ich kurz erklären, das ist im Grunde eine Kodifizierung des Kulturkampfs in der Tech-Politik. Also da gibt's ja die Woke AI gegen die Truth AI-Leute. Es richtet sich gegen den Versuch von Staaten wie Colorado oder Kalifornien, die Algorithmen zur Vermeidung von Bias verpflichten wollten. Also die haben Regulierung eingebaut, dass eben alles, was ein Bias ist, geändert werden müsste. Wenn dein Modell diskriminierende Sachen ausspucken, musst du es quasi fixen. Aus Sicht von Trump, also aus der Trump-Administration und der Accelerationisten, also der Fraktion in Silicon Valley, führen halt solche Bias-Filter zu einem Woke-AI, also die Realität verzerren. Die sagen halt, wenn das Modell basierend auf den Trainingsdaten zu einem bestimmten Ergebnis kommt, dann ist das halt die Wahrheit. Und jeder Eingriff ist Zensur. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich problematisch, weil ich meine, wir wissen alle, dass Trainingsdaten historische Biases enthalten. Und wenn die KI-Modelle diese Biases bestärken, dann wird es nur schlimmer. Und vor allem für Randgruppen, benachteiligte soziale Gruppen oder Frauen, ja, wird es halt immer schwieriger. Na gut, das ist jetzt halt die neue Linie der US-Regierung. Machoism, ja. Ja, was bedeutet das jetzt für uns, für Europa? Ich würde das als Regulatory Arbitrage von historischem Ausmaß bezeichnen. Also US-Unternehmen werden radikal dereguliert und die Bremsklötze auf staatlicher Ebene werden systematisch entfernt. Gleichzeitig haben wir in der EU den AI-Act, der ist jetzt auch nicht gerade ein schlankes Regelwerk. Und für europäische Unternehmen bedeutet es einen doppelten Nachteil. Erstens, ihr müsst die strengen EU-Auflagen erfüllen. Und zweitens, eure US-Konkurrenten sind nicht nur regulatorisch, also werden nicht mal von den regulatorischen Lasten befreit, sondern die werden auch die erzwungene Einheitlichkeit des US-Marktes führt halt dazu, dass die noch schneller skalieren. Ja, das ist... weil die halt jetzt nicht mehr auf Compliance auf staatlicher Ebene schauen müssen. Ja, ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten sehen, wie Investitionen massiv aus regulierten Märkten in diese deregulierten US-Märkte abfließen. Ja, das ist so. Und also ist das die neue Realität, mit der müssen wir jetzt leben. Weil viel ändern können wir jetzt wenig daran. Und dann kommen wir jetzt schon zum nächsten Thema und das ist quasi die physische Seite dieser ganzen KI-Revolution. Denn während die Politik die Regeln schreibt, kämpft die Industrie mit echten handfesten Problemen und zwar Energie und Rechenleistung. Und hier habe ich die Woche eine lustige Geschichte gefunden, die total Sinn macht, aber nicht sofort verständlich ist. Und zwar die Firma Boom Supersonic. Das ist die Firma, die an dem Nachfolger der Concorde arbeitet, an diesem Überschallpassagierjet. Die bauen jetzt Kraftwerke für Rechenzentren. Ich versuche mal zu erklären, wie das zusammenhängt, weil das tatsächlich wirklich clever ist. Boom hat erkannt, dass die Anforderungen an ein Überschalltriebwerk denen eines Kraftwerks für ein modernes KI-Rechenzentrum überraschend ähnlich sind. Beide brauchen extreme Zuverlässigkeit und zwar unter sehr hohen thermischen Belastungen. Also haben die ihre Triebwerkstechnologie, die nennen die Symphony, in eine stationäre Gasturbine umgewandelt. Das Ding heißt dann Superpower und leistet 42 Megawatt und jetzt kommt der Clou. Also ein Überschalltriebwerk ist für den Betrieb für extreme Temperaturen konzipiert, weil ja die bei Überschallgeschwindigkeiten durch die Luftreibung alles ziemlich heiß wird. übertragen auf den stationären Betrieb bedeutet, diese Turbine hat auch bei Außentemperaturen von über 43 Grad keinen Leistungsabfall. Also normale Gasturbinen verlieren bei heißen Tagen signifikant an Wirkungsgrad. Genau dann, also wenn die Klimaanlage des Rechenzentrums am meisten Strom brauchen würde. Und sie braucht auch kein Wasser für Kühlung. Und das ist besonders für Arizona und Texas, wo gerade extrem viele Cluster entstehen, ein enormer Standortvorteil. Ja, und der Beweis, dass der Markt, dass das für den Markt taugt, kam dann diese Woche. Crusoe Energy hat 29 dieser Turbinen bestellt. Das sind 1,2 Gigawatt Gesamtkapazität. Der Auftragswert liegt bei 1,25 Milliarden Dollar. Ja, und das zeigt einen klaren Trend, den wir schon vorausgesagt hatten. Wir sehen eine klare Abkehr vom klassischen Modell, wo Rechenzentren einfach Strom aus dem Netz beziehen. Das Netz ist einfach zu langsam und unzuverlässig geworden für die Anforderungen der KI-Infrastrukturanbieter. Und die bauen jetzt ihre Kraftwerke selber, also direkt neben der Server, neben dem Datacenter. Das heißt übrigens Behind the Meter, nennt sich das. Und Supersonic, die nutzen natürlich hier den Goldrausch und verkaufen ihre Schaufeln. Und die Entwicklung ihres eigenen Produkts, also das Flugzeug, können sie damit querfinanzieren. Das ist strategisch ziemlich schlau. Die haben einfach erkannt, okay, über unser Überschallflieger wird noch Jahre brauchen. Aber die Technologie, die wir dafür entwickelt haben, können wir jetzt schon monetarisieren. Das ist sehr, sehr schlau. Und jetzt kommen wir vom Flugzeugtriebwerken für Rechenzentren zu Rechenzentren im All. Super Überleitung, oder? SpaceX und Google untersuchen, ob man Rechenkapazitäten auf Satelliten auslagern kann. Ja, also Rechenzentren im All bauen. Und wenn man drüber nachdenkt, ergibt das echt Sinn. Das Problem auf der Erde kennen wir ja alle mittlerweile. Energie, Kühlung, Wasserverbrauch. Das ist alles irgendwie so ein bisschen ein Wasser, also ein Flaschenhals. Und im Orbit? Da hast du nahe permanente Sonneneinstrahlung, bis zu 8-mal höhere Energieausbeute als auf der Erde. Ja, Kühlung, kein Problem, weil die Wärme einfach ins Weltall abstrahlt. Das ist quasi ein ultimativer Riesenkühlkörper. Und Google plant bereits 2027 einen Testlauf mit Satelliten mit voller Chips. Ja, ist jetzt nicht mehr so lange hin. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die technischen Hürden sind enorm. Also kosmische Strahlung stört die Speicher. Das ist ein echtes Problem für die Zuverlässigkeit. Und die Datenübertragung erfordert Lasernetze zwischen den Satellitenschwärmen. So eine klassische Funkverbindung wäre viel zu langsam. Die Datenmengen, die wir hier bewegen. Und die Wirtschaftlichkeit hängt natürlich davon ab, dass die Startkosten drastisch sinken. Also Stichwort SpaceX, Starship. Ich bin jetzt nicht so der Meinung, dass das wirklich ein großes Problem sein sollte. Also vor allem mit der kosmischen Strahlung. Das lässt sich eigentlich einfach lösen mit Wasser. Es ist halt wieder eine Frage Geldes, weil Wasser ja doch recht schwer ist. Und also ich meine mit Wasser, wenn man die Wände mit Wasser füllt, dann hält das Wasser die kosmische Strahlung ab. Das meine ich damit. Das habe ich mal in einem Podcast gehört. Und so werden auch viele von den Sonden ausgestattet. Ja, viele Experten meinen auch, dass das dass das erst in 20 Jahren rentabel, also dass es rentable orbitale Rechenzentren geben wird. Ich denke, es wird schneller gehen, weil es einfach sehr günstig sein wird und der limitierende Faktor ist einfach Strom, Platz und Wasser. Ja, das Beispiel zeigt allerdings, welche unkonventionellen Wege mittlerweile diskutiert werden, um den Energiehunger von KI zu stillen. Das ist quasi Green IT neu gedacht. Ja, man verlässt einfach die Erde. Ja, apropos Hardware, da gibt es auch noch eine andere Geschichte, die zeigt, wie Konsolidierung im Chipmarkt voranschreitet. Intel steht kurz vor der Übernahme von Samba Nova Systems für ca. 1,6 Milliarden Dollar. Jetzt denkt ihr vielleicht Samba Nova, wo ist? Noch nie gehört. Aber das ist ein ziemlich interessantes Startup. Die haben einen komplett anderen Ansatz als Nvidia. Also statt GPUs, also Graphic Processing Units, die ursprünglich für Grafikberechnungen entworfen wurden und dann für KI angepasst wurden, haben die eine Reconfigurable Data Flow Unit entwickelt, eine sogenannte RDU. Die Idee dahinter ist, bei klassischen GPUs hast du diese ständigen Datentransfer zwischen Speicher und Recheneinheit. Das ist sozusagen der Flaschenhals und die RDU ist von Grunde auf für den Datenfluss riesiger KI-Modelle konzipiert und minimiert genau dieses Problem. Für Intel ist dieser Kauf, ich sag mal, eine Art Verzweiflung und der Hoffnung zugleich, nachdem das Scheitern vom KI-Chip Nervana und dem nur mäßigen Erfolg der Gaudi-Serie brauchen die dringend was, das sich fundamental vom Nvidia-Ansatz unterscheidet. Ja, und der Preis von 1,6 Milliarden ist im Vergleich zu der einstigen Bewertung von 5 Milliarden in 2021 auch ein Schnäppchen. Zeigt aber auch, wie die Blase bei alternativen Hardware-Startups geplatzt ist. Also die Großen schlucken die vielversprechenden Technologien, die Reste verschwinden vom Markt. So, jetzt nehme ich noch einen Schluck Kaffee. Und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik KIs Next Top Model. Ja, fangen wir bei OpenAI an, weil die haben diese Woche ihr neuestes Bildgenerierungsmodell rausgehauen. Und das ist schon ziemlicher Sprung nach vorne. Das Modell heißt GPT Image 1.5 und ist ab sofort für alle ChatGPT-Nutzer verfügbar, auch über die API verfügbar. Und was mich besonders beeindruckt hat bis jetzt, die Geschwindigkeit. Also Bilder werden jetzt bis zu viermal schneller generiert als vorher. Das klingt erstmal nach einem technischen Detail, aber in der Praxis macht das echt einen riesigen Unterschied, weil du einfach viel schneller iterieren kannst. Aber der eigentliche Gamechanger ist die Präzision beim Editieren und auch beim Instruction Following. Ihr kennt das Problem, du lädst ein Foto hoch, willst eine kleine Änderung und das Modell verändert gleich das halbe Bild, Beleuchtung anders, Gesichter sehen plötzlich komisch aus, das ganze Komposition ist verschoben. Das war bis jetzt immer ein bisschen frustrierend. Und GPT Image 1.5 löst das. Das Modell ändert jetzt wirklich nur das, was du ändern willst und behält den Rest. Beleuchtung, Komposition, Gesichtszüge. OpenAI nennt das Precise Edits that Prevents What Matters. Und das ermöglicht Sachen, die vorher quasi nicht möglich waren. Realistische Kleidungsanprobe oder Frisurentests oder stilistische Transformationen, die trotzdem die Essenz des Originalbilds behalten. Was mich auch begeistert hat, ist die Textdarstellung. Also das ist eigentlich der richtige Game Changer. Die Textdarstellung in Bildern ist jetzt deutlich besser. Ihr kennt das, man will ein Bild mit Text generieren, ein Poster oder so, und dann kommt irgendein Kauderwelsch, Buchstaben fehlen, alles verdreht. Und GPT Image 1.5 kann jetzt dichtere und kleinere Texte rendern. Die zeigen in ihrem Beispiel, also in der Präsentation, zeigen die komplette Zeitungsartikel mit Markdown, Formatierung, Tabellen, mit allem drum und dran. Das schaut schon beeindruckend aus. Und dann gibt es noch dieses neue Image Experience direkt im ChatGPT mit voreingestellten Filtern und Trending Prompts, um Inspirationen zu bekommen. Plus, und das finde ich recht clever, du kannst einmal dein Gesicht hochladen und es kann es dann für zukünftige Kreationen wiederverwenden, ohne es jedes Mal durch die Kamera zu scrollen. Für Unternehmen ist es auch recht interessant. Die API-Preise sind um 20% günstiger als beim Vorgängermodell. Also Wix, Canva, Figma und Shuttlestock und so nutzen das alles schon. Aber man muss sagen, dieses neue Image-Modell ist tatsächlich sozusagen der letzte Anker, den ChatGPT jetzt gebraucht hat, um das Ausbluten zu stoppen. Also wir haben ja letzte Woche über den Code Red geredet und das ist ein Outcome davon, weil das Nano Banana von Google tatsächlich einfach so viel besser war als jedes andere Bildgenerierungsmodell. Und jetzt hat ChatGPT tatsächlich einen Nano Banana Konkurrenten rausgebracht, der sehr viele Use Cases tatsächlich in der fast selben Qualität hinbekommt. Auch diese ganzen Infographics und dergleichen. Es ist sogar so, dass die Infographics nicht ganz so verspielt sind wie die von Google Gemini. Also ich finde es, oder von Nano Banana besser gesagt. Ich finde es gut, weil jetzt gibt es wieder einen Wettbewerb. Man kann jetzt beide einfach testen. Und was man auch sieht, der große Unterschied zwischen dem Image 1.5 und Nano Banana Pro ist quasi tatsächlich das Instruction Following von Kleinigkeiten. Also wenn du so kleinere Elemente hast, die du in einem Bild verändern willst und du willst jetzt, weiß nicht, mehrere Einzelheiten da drinnen machen und machst einen dicken Prompt, wo du jede Einzelheit beschreibst, dann ist Image, also GPT Image 1.5 deutlich besser als Nano Banana Pro, die dann halt einfach irgendwann irgendwas produziert. Also man muss das noch testen. Ich finde es gut. Es gibt jetzt auf jeden Fall Konkurrenz und man kann jetzt auch mit einem zweiten Modell. Gestern gab es nur noch ein Modell, also Nano Banana Pro. Heute gibt es zwei. Das ist auf jeden Fall gut. Aber Google schläft auch nicht. Die haben jetzt ihr Recherchetool Notebook LM direkt in den Gemini Chatbot integriert. Für alle, die Notebook LM nicht kennen, das ist das Tool, mit dem ihr eure eigenen Dokumente hochladen könnt. Und dann kann die KI, also kann das KI gestützt durchsucht und zusammengefasst werden. Es ist super praktisch für Recherche, für Studenten, für alle, die mit vielen Texten oder vielen Quellen arbeiten und nicht die Quellen aus dem Internet suchen wollen, sondern ihre eigenen Quellen verwenden. Und jetzt ist das direkt in Gemini möglich. Das heißt, ihr könnt im Chat eure Quelle einbinden und habt dann quasi eure persönlichen Rechercheassistenten, der auf eure eigenen Dokumente, auf euren eigenen Dokumenten arbeitet. Und das ist schon ein ziemlicher Produktivitätsboost. Also wirklich grandioser Einfall und auch gutes Produkt. Die Vorteile gegenüber der klassischen des klassischen GPT-Ansatzes Notebook LM ist im Grunde auf dafür gebaut, quasi eure Dokumente mit euren Dokumenten zu arbeiten und auch die Quellen transparent zu machen. Du siehst vorher die Informationen, woher sie kommen. Und es gibt auch so gut wie keine Halluzinationen, weil es sich immer auf die eigenen Quellen bezieht. Was auch in diese Rubrik gehört, weil es zeigt, wohin die Reise bei den Modellen geht. OpenAI hat still und leise ein Skills-System für ChatGPT und Codex CLI eingefügt. Ein Skill ist recht einfach aufgebaut. Wir hatten das schon mal erwähnt, so Anthropic Skills. Wir hatten eine eigene Folge, in einer Folge davon erzählt. Es ist letztendlich ein Skill, ist ein Ordner in einem Dateisystem mit, der heißt dann skill.md, also seine skill.md-Datei. Und in diesem Markdown-Daten steht in natürlicher Sprache, was der Agent tun soll und welche Tools er nutzen darf, um das Ergebnis aussehen, also wie das Ergebnis aussehen soll. Also ein Praxisbeispiel zum Beispiel die Erstellung von PDFs. Ein reiner LLM-Ansatz scheitert oft an so komplexen Layouts, ja. Und der PDF-Skill instruiert den Agenten, den Code für das PDF zu schreiben, das Dokument zu rendern, dann mit einem Vision-Modell drauf zu schauen, Layout-Fehler zu erkennen und dann den Code zu korrigieren. Alles autonom und in einer Schleife. Das System ist viel leichtgewichtiger als die bisherigen Plugins und deuten auf eine Standardisierung hin. Das heißt, wenn OpenAI und Anthropic dasselbe Format nutzen, können Entwickler Fähigkeiten schreiben oder Skills schreiben, die plattformübergreifend funktionieren. Für Unternehmen bedeutet das natürlich, die Dokumentation interner Prozesse in klare Markdown-Dateien wird zur wichtigen Vorbereitung für das KI-Zeitalter. Wer seine Prozesse gut beschreiben kann, kann auch die besser mit Agenten ausführen. Falls ihr das mit den Skills nicht ganz verstanden habt, ihr könnt gerne auch die Folge nachhören oder mich kurz anschreiben, dann kann ich es euch nochmal kurz erklären. Letztendlich ist es nur eine Markdown-Beschreibung, was er tun soll, und er lädt nicht alle Beschreibungen rein in den Kontext, weil dann ist irgendwann der Kontext von dem LLM voll und dann kann man dem nicht mehr so viel genaue Anweisungen schreiben, was er tun soll, sondern er liest einfach diese SkillMD, da steht drinnen, welche Fähigkeiten es gibt und wann die eingesetzt werden. Und wenn er zum Beispiel die Fähigkeit PDFs auslesen soll, dann steht da drinnen, bitte liest das Dokument PDFMD. Ja? Und in dem PDFMD steht dann drinnen genaue Anweisungen, was er zu tun hat. Und das macht das alles sehr, sehr effizient und sehr schlank und auch sehr druckeneffizient vor allem. Und passend zu dem ganzen Thema hat auch noch Google bei seinem Gemini 3 Modell den Modus DeepThink freigeschalten. Das zeigt einen interessanten Trend. Und zwar ähnlich wie bei den OpenAI O-Modellen handelt es sich hier um so ein Inference Time Compute, also der länger nachdenkt. Das Modell antwortet nicht sofort, sondern nimmt sich Zeit, um verschiedene Lösungswege parallel zu simulieren. Parallel Reasoning Chains nennt sich das. Und in Benchmarks zu Mathematik- und Programmieraufgaben schlägt dieser Modus die Standardmodelle deutlich. Das Besonders ist halt die Transparenz. Google erlaubt zumindest teilweise Einblicke in die Gedankenschritte. Du kannst quasi nachschauen, wie das Modell denkt. Für die Praxis bedeutet das bei komplexen Problemen, so Architekturentscheidungen, juristische Analysen, mathematische Beweise, lohnt es sich, auf die Antwort zu warten. Wir bewegen uns weg von so Instant Gratification hin zu Slow Thinking AI. Das ist ein bisschen ein Paradigmenwechsel. War bisher schnell, war immer besser. Jetzt lernen wir manchmal das langsam und gründlichere und bessere Option. Und die Modelle werden intelligent genug, um selbst zu entscheiden, wann sie Zeit brauchen und wann nicht. Ja, jetzt, weil wir zu dem kommen, also jetzt kommen wir zu dem, was ich persönlich auch sehr faszinierend finde diese Woche, und zwar den Shift zum Agentic Web. Wir bewegen uns immer mehr weg von Chatbots, mit denen man normal redet, hin zu zum Agenten, die Dinge tun. Also, und da ist jetzt auch wieder Google. Google Labs hat mit Disco ein Experiment veröffentlicht, das könnte unsere Vorstellung vom Webbrowsing radikal verändern. Disco ist ein KI-basierter Browser und das Kernfeature heißt Gen Tabs, also Generative Tabs. Ihr kennt das Problem alle, du planst eine Reise, hast 20 Tabs offen, Flüge hier, Hotels da, irgendwelche Reiseblogs mit Tipps, Google Maps für die Orientierung, und bisher musstest du das Ganze irgendwie, diese Infos manuell zusammentragen, in ein Dokument kopieren oder Excel-Sheets basteln oder was auch immer. Und Disco automatisiert das. Der Browser erkennt quasi den Kontext, User plant eine Reise und dann bietet er ein Gen-Tab an zu erstellen. Das ist faktisch eine Ad-Hoc-App, die der Browser in Sekunden programmiert. Er extrahiert die Flugzeiten, die Hotelpreise, die Orte aus den Tabs und baut daraus eine interaktive Benutzeroberfläche, so eine Art Dashboard mit Zeitplan, Kostenübersicht, Karten, alles drin, ja. Das transformiert den Browser von einem passiven Fenster quasi in eine Search Engine mit einem aktiven Werkzeug, einer Action Engine sozusagen. Das ist schon ziemlich cool. Bin schon gespannt, werde das sicher mal testen, sobald ich Zugang darauf habe. Noch habe ich das leider nicht. Aber jetzt kommt auch noch ein großes Aber. Dieser Komfort hat natürlich auch einen Preis. Damit Disco funktioniert, muss die KI natürlich alles sehen. Die Analyse nicht nur die aktiven Seiten, sondern alle offenen Tabs, den Verlauf, die Interaktionen, um den Kontext zu verstehen. Es gibt keine granulare Berechtigung, also kein lies nur diesen Tab. Es ist quasi alles oder nichts Prinzip. Und in der Zeit, in der Browser oft auch für sensible Banking- oder Gesundheitsrecherchen genutzt werden, meine, das ist schon ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Und Google positioniert zwar Disco zwar als Experiment, aber es zeigt schon mal die Richtung. Und die Zukunft der Produktivität ist die totale Transparenz gegenüber der KI. Das heißt, du musst all deine Daten freigeben. Ja, da muss man sich halt auch bewusst machen, wir tauschen Privatsphäre gegen Convenience. Und ich bin mir nicht sicher, ob die meisten Leute verstehen, was sie da eigentlich tatsächlich abgeben. Aber ja, also jeder ist selbst für sich verantwortlich und es wird da auch sicher irgendwelche Regulierungen geben, sollte das tatsächlich die Runde machen. Und jetzt eine Geschichte, die zeigt, wie ernst es manche nehmen mit dem Strategiewechsel. Ein Gerücht, das die Märkte in Aufruhr versetzt hat, betrifft Meta. Bloomberg und The Information berichten über das Projekt Avocado. Demnach plant Meta für das Frühjahr 2026 die Veröffentlichung von einem neuen KI-Modell. Das ist aber anders als die Llama-Serie nicht mehr Open Source, sondern proprietär und kostenpflichtig. Jo, dieser Strategiewechsel wäre quasi ein bisschen eine Zäsur. Mark Zuckerberg hat bisher das Open Source bisher als Waffe genutzt, um die Standards von OpenAI und Google zu untergraben. Aber es sieht so aus, als hätte der Druck der Investoren wäre der gewachsen, weil Meta investiert ja jährlich über 70 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur, ohne nennenswerte direkte Rückflüsse zu generieren. Ja, und das Projekt wird von einem neuen Team geleitet, das für Meta unter dem Alexander Wang von Scale AI, den er ja von Scale AI rekrutiert hat. Das hat natürlich intern zu Spannungen mit dem traditionellen FAIR-Team geführt, mit dem Jan LeCun, der hat ja auch schon das Unternehmen verlassen. Das heißt, Kommerz versus Wissenschaft, Kommerz hat gewonnen. Ja, und für Unternehmen, die ihre Strategie auf die Verfügbarkeit kostenloser, leistungsfähiger Llama-Modelle aufgebaut haben, die haben jetzt den Schlauch, ja. Also die Ära vom Free Lunch KI ist zu Ende. Ich denke, man muss sich da mehr an den Chinesen orientieren. Die bringen noch ausreichend Open Source Modelle raus. Da hast du natürlich andere Probleme, aber besser als gar keine Modelle. Bevor wir zum Ende kommen, noch kurz zwei Themen zur Infrastruktur. Erstens ein Konsortium aus Cloudflare, Akamai und diversen Medienhäusern haben das Really Simple License 1.0 Modell vorgestellt, also kurz RSL. Das Ziel ist die Auflösung von dem uralten Robots.txt. Also die Robots.txt sagt quasi, welcher Bot auf deine Daten zugreifen darf und wer nicht. Und RLS, also die Really Simple Licensing, das Licensing Protokoll oder Dokument, soll eine granulare Rechtevergabe ermöglichen. Du darfst indexen für die Suche, aber nicht trainieren für das Modell. Du darfst trainieren, aber nur gegen Bezahlung. Ja, und da Infrastrukturanbieter wie Cloudflare den Standard unterstützen, könnte technisch am Edge sozusagen durchgesetzt werden. Da hat sich ja eh schon Cloudflare die ganze Zeit positioniert. Also bevor der Crawler überhaupt auf die Webseite kommt, wird das von Cloudflare dann schon sozusagen executed. Also das wäre sozusagen der erste wirksame technische Schutzschild für Content-Kreatoren gegen KI-Scraping. Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich das durchsetzt, weil das sind, glaube ich, die falschen Leute, die sich damit beschäftigen, dass Cloudflare und Akamai als CDN-Provider, also die Content-Delivery-Networks, ein Interesse daran haben und dass Medienhäuser daran ein Interesse haben, mag schon sein, aber die, die das Sagen haben, sind die LLM-Anbieter und die Hyperscaler und vor allem Google. Und wenn Google hier nicht dabei steht, läuft es auch nicht. Zweitens, ein neuer Report von Greenlink Analytics wirft den US-Versorgern vor, die prognostizierten Energiebedarf von Rechenzentren künstlich aufzublähen. Also die Versorger planen für ein Wachstum von 10 Gigawatt und nutzen dies, um den Bau neuer Gaskraftwerke zu rechtfertigen. Und die Studie argumentiert, dass der reale Bedarf bei 2-6 Gigawatt liegen würde. Ja, und das ist jetzt ein wichtiger Kontrapunkt zum Hype. Ja, KI braucht Strom, aber traditionelle Energieversorger nutzen natürlich das Narrativ, um teure Infrastrukturprojekte durchzudrücken, die am Ende natürlich wieder der Verbraucher zahlt. Goldplating nennt man das, glaube ich. Ja, und zum Schluss noch der kulturelle Moment der Woche. Das Time Magazine hat die Person of the Year 2025 gekürt und es ist nicht eine Person, sondern AI Architects, also die führenden Köpfe hinter der KI-Revolution. Die haben das so richtig schön inszeniert mit zwei verschiedenen Titelseiten. Die eine zeigt einen Stil von diesem Lunch atop of a Skyscraper. Also das Foto, ihr wisst schon, wo diese Bauarbeiter auf diesen Stahlträger in New York sitzen. Und da sitzen jetzt der Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman und die anderen Tech-Größen drauf. Und das andere ist quasi große AI-Buchstaben, also ein Gerüstbau. Und die Begründung der Redaktion: 2025 war das Jahr, in dem das volle Potenzial der KI sichtbar wurde und klar wurde, dass es kein Zurück mehr gibt. Jo. Und das ist eine Aussage, kein Zurück mehr. Und ich glaube, dass da ist wirklich was dran. Wir haben dieses Jahr gesehen, wie KI von einem Nischenthema für Tech-Nerds zu dem prägenden globalen Thema wurde mit all den Chancen, Herausforderungen, Kontroversen. Und ja, ob man diese spezifischen Personen jetzt als AI-Architekten oder Helden nennen mag, das sind alles kontroverse Figuren. Das ist eine Frage. Da gibt es viele Aspekte dazu, aber die symbolische Bedeutung ist klar. KI ist angekommen. Im Mainstream, in der Politik, in der Wirtschaft, überall. Und es führt keinen Weg mehr zurück. Ja, und das sind auch schon meine Schlussworte. Das war's für diese Woche. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Trumps Executive Order krempelt die US-KI-Regierung komplett um und setzt die EU unter Druck. Der Energiebedarf wird immer kreativer gelöst. Flugzeugturbinen bis zum Weltraum-Servern. Browser werden zu Action-Engines, Agenten bekommen standardisierte Skills, Meta überlegt, ob Open Source wirklich der richtige Weg ist. Ja. Nächste Woche ist Christian hoffentlich wieder dabei und wir werden sehen, was sich bis dahin noch alles tut. Schreibt mir gerne, was ihr von den Themen heute haltet. Besonders interessiert mich eure Meinung zu den Trump-Executive-Ordern, ob ihr glaubt, dass das für Europa einen Impact hat, gern auch über die neuen Image-Modelle von GPT-5.2, also Image 1.5. Ja, bis dahin, passt auf euch auf, vergesst nicht, die Zukunft kommt schneller, als wir denken können. Ich wünsche euch auch noch frohe Weihnachten und ja, Viel Spaß und tschüss!